Hallo und herzlich willkommen zu Handwerk erzählt, dem brandneuen Podcast von Rohenstock Biografien, einem Unternehmen aus Berlin, das Lebensgeschichten bewahrt und den gemeinsamen Austausch fördert. Ich bin Gina Donner, Koordinatorin unseres Erzählprojekts Handwerk erzählt zwischen Tradition und Zukunft. In den letzten 2 Jahren luden wir unterschiedliche Menschen zu insgesamt 30 Erzählsalons in Thüringen und Sachsen ein, darunter Meister, die Nachfolger brauchen und junge Leute, die nach beruflicher Verwirklichung suchen und am Handwerk interessiert sind. Sie erzählten von ihrem Weg ins Handwerk, von ihrer Leidenschaft für ihren Beruf und ihren Sorgen und Wünschen für die Zukunft. Etwa 100 dieser Erzählungen schrieben wir auf, doch wir möchten sie auch hier in unserem neuen Podcast mit dir teilen. Lebendig und authentisch erzählt. In unserer ersten Folge kommen Handwerker aus der thüringischen Berg- und Schieferstadt Leesten zu Wort. In der Region des blauen Goldes, wie der Schiefer hier aufgrund seiner besonderen Färbung genannt wird, lässt sich noch heute die jahrhundertealte Tradition des Schieferbergbaus sowie das traditionell verarbeitende Handwerk erleben. Im Rahmen unseres Erzählsalons am 28.10.2019 trafen Meister und Schüler der Dachdeckerschule Leesten zusammen. Sie berichteten, warum sie den Beruf des Dachdeckers ausgewählt haben, erzählten von ihren beeindruckenden Wanderschaften quer durch die Welt sowie vom Freiheitsgefühl, das sie auf den Dächern verspüren. Neben mir als Moderatorin des Erzählsalons bekommst du auch meine Kollegin Janine Pisarek in der Folge zu hören, die ab und zu Fragen an die Erzähler stellt. Wir wünschen dir viel Spaß mit den Geschichten.
Ja, und es geht um die Frage, wie bin ich dazu gekommen, ins Handwerk zu kommen. Als kleines Kind habe ich immer gern mit Bausteinen gespielt. Also da gab es diese Sandsteinbaukästen, diese Ankerbaukästen. Das habe ich unglaublich gern gemacht und war überzeugt, ich werde mal Maurer. War damals schon immer mein Ziel. Dann in der Schule allerdings ziemlich bald gesehen, also gut, ich bin in Mathe ziemlich gut. Und hatte dann tatsächlich vor, zu studieren. Mathematik, Informatik, also schon völlig abgekommen von dem Gedanken, Handwerk zu lernen, und war dann mit der Wende mit dem Abitur fertig, 1989, kam dann erstmal zur Armee, ja, und während der Zeit gab es die Wende und dann stand ich da, was soll ich denn in dieser Marktwirtschaft mit einem Mathe-Informatik-Studium, und habe mich nach anderen Wegen umgeguckt und so kam ich irgendwie auf den Bereich Handwerk wieder zurück, was ich als Kind ja eigentlich schon immer wollte. Und habe auch gemerkt, auch wenn man Abitur hat, kann man Handwerk lernen. Ja, und da ergab es sich, wir brauchten bei meinem Elternhaus ein neues Dach. Und dann waren verschiedene Dachdecker da, um Kostenangebot abzugeben. Und der eine sagte so, na, hast du nicht Lust, ein Dachdecker zu werden? Ja, dann habe ich mir erstmal schlau gemacht, was macht man denn eigentlich als Dachdecker? Und dann habe ich gemerkt, es ist ein sehr vielseitiger Beruf. Na, man arbeitet mit sehr vielen Materialien, nicht nur Dachziegel. Oder hier in Leesten würde man denken, nicht nur Schiefer, sondern es gibt ja auch noch Holzschindeln und Bitumenschindeln, Dachabdichtung, Dachklempnerei mit Metall und viele verschiedene Werkstoffe. Und da habe ich gemerkt, eigentlich sind es ja 3 Berufe in einem. Dachdeckerberuf, Dachklempnerberuf und der Zimmererberuf ist auch ein Stück weit mit drin. Und diese Vielseitigkeit, die hat mich interessiert und da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Ich habe mir eine gute Firma ausgesucht, hatte einen super Lehrmeister gehabt und dadurch ging in der Lehre eigentlich alles glatt. Und die beste Idee, die dann kam, war, auf Wanderschaft zu gehen, auf traditionelle Wanderschaft. Das war schon Ende des ersten Lehrjahres. In der Berufsschule sitzt man dann abends im Lehrlingswohnheim zusammen mit den Lehrlingen und spinnt so rum, was man dann so später mal macht. Und dann kam einer auf die Idee, na, wir könnten jetzt zusammen einen Dachdeckerbetrieb aufmachen. Und dann fiel uns aber ein, ja, aber einer müsste dann ja mindestens einen Meisterbrief haben. Und dann war es damals noch so, musste man, bevor man Meisterbrief machen kann, auch überhaupt erst mal 3 Jahre als Geselle Zeit hinter sich bringen. Und da fiel mir ein, Moment, 3 Jahre Gesellenzeit, früher waren das 3 Jahre Wanderschaft. Ja, dann war die Schnapsidee geboren, okay, wir gehen alle auf Wanderschaft. Und dann aber über die 2 Jahre, die dann noch vergingen bis zur Gesellenprüfung, sprang einer nach dem anderen ab und da blieb ich alleine übrig. Und ich habe es dann aber durchgezogen. Ich habe gesagt, so, jetzt habe ich schon allen erzählt, dass ich auf Wanderschaft gehen will, also mache ich es jetzt auch. Es war nicht so ganz einfach, da loszugehen. Wenn man das noch gar nicht mehr so wirklich kennt, wie das früher war, ist es ja schwierig. Wie stellt man das an? Dann habe ich aber Glück gehabt, 2 Monate vor meiner Gesellenprüfung zogen durch meinen Heimatort 2 Wandergesellen durch. Die habe ich dann gleich mal eingeladen, die konnten dann bei uns übernachten und da habe ich die ausgefragt. Oder einer hat dann irgendwann im Laufe des Abends gesagt, also Udo, wenn du auf Wanderschaft gehen willst, sag Bescheid, wann es soweit ist, dann komme ich vorbei und nehme dich mit. Und da fiel mir erstmal ein Stein vom Herzen, dass ich nicht ganz alleine losgehen muss, sondern dass jemand da ist, der sich dann um mich kümmert für den Anfang. Ja, und das war dann am Ende wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Aus den 3 Jahren wurden 5 Jahre und es war eine wahnsinnig intensive Erfahrung. Natürlich ist die Wanderschaft nicht nur dazu da, um im Beruf dazu zu lernen, sondern auch Lebenserfahrungen zu kriegen, andere Menschen, andere Länder kennenzulernen, andere Sitten, auch ein bisschen Geografieverständnis zu kriegen und auch in andere Berufe reinzuschnuppern. Also ich habe natürlich im Dachdeckerhandwerk viel dazugelernt, weil diese vielen unterschiedlichen Materialien ja sehr regional unterschiedlich verwendet werden. An der Küste habe ich mal eine Woche beim Reetdecker gearbeitet, die mit Schilf das Dach decken. In Österreich gab es nochmal Holzschindeldeckung, was es hier eben auch sehr selten gibt. Hier im Thüringer Wald habe ich tatsächlich den Schiefer Thüringer Hieb Altdeutsch decken gemacht. Im Westerwald habe ich einen rheinischen Hieb, den Schiefer, gearbeitet. Aber einen anderen Beruf habe ich auch reingeschnuppert. Also in Kuba zum Beispiel war es mir zu heiß, um aufs Dach zu gehen. Da war es im Sommer jeden Tag über 40 Grad, bei Luftfeuchtigkeit von 80%. Da habe ich die Tischlereihandwerk von der Pike auf gelernt. Weil in Kuba ist das ja alles nicht so hochtechnisiert, sondern sehr schlicht, würde ich mal sagen. Und da habe ich tatsächlich gelernt, wie man Fenster baut für so eine Grundschule, Wandfenster gebaut. Und das war sehr schön, da so einen Einblick zu kriegen, wie dieses Tischlerhandwerk funktioniert. Im Winter habe ich mich mal beim Heizungsbauer eine Weile einquartiert, also habe dann eine Weile beim Heizungsbauer gearbeitet, weil im Winter als Dachdecker ist nicht so sehr viel. Auch mal richtig abgefahrene Jobs. Also auf Zypern zum Beispiel war ich einen Tag lang mal Dozent für Deutschunterricht an der Universität in Efke. Ja. Brauchte dafür keinen Abschluss vorweisen, sondern das ging einfach so, dass uns die Lehrerin, die da unterrichtet hat, wir waren mit mehreren Wandergesellen da, die hat uns direkt auf der Straße angesprochen. Und die hatte eben in Österreich Deutsch gelernt und erteilte dann einen Deutschunterricht. Und dann hat die uns angesprochen, ob wir nicht Lust hätten, da mal Deutschunterricht für die ganzen Leute zu machen. Und das war nämlich eine Universität, wo Diplomaten aus aller Welt, also vor allen Dingen aus Asien und aus Afrika, also Leute, die Diplomaten werden wollten oder an Botschaften als Bedienstete arbeiten wollten, die müssen ja sich in allen möglichen Sprachen auskennen, je nachdem, was die für Gäste kriegen. Oder wenn die für ihr Land in einer entsprechenden Botschaft in Deutschland arbeiten wollen, dann müssen sie ja mit Deutsch auskennen. Und die haben alle da an dieser Universität studiert, weil die sich das nicht leisten konnten, finanziell an einer westeuropäischen Universität zu studieren. Und dann hatte man da eben 2 Leute aus Pakistan zu sitzen und einen aus Kenia und von überall aus der ganzen Welt. Und die konnten auch alle nie so richtig Deutsch. Naja, und dann mussten wir denen erklären, wie diese ganzen Ämter auf Deutsch heißen. Also Bundeskanzler und Ministerpräsident und Landkarte von Deutschland an der Tafel zeichnen und die Bundesländer und die Hauptstädte dafür. Da war ich ganz froh, dass ich schon 3 Jahre auf Wanderschaft war. Da war meine Geografie schon einigermaßen gut, dass das auch ging. Ja, also es war eine sehr interessante Erfahrung. Und ich glaube, der abgefahrenste Job, den ich überhaupt gemacht habe, war Klavierstummer. Ja, auch in Zypern. Da gab es so einen Tante-Emma-Laden in dem Ort, wo wir da waren. Der Verkäufer, der kriegte dann irgendwann mit, dass wir Wandergesellen aus Deutschland sind. Und der fragte mich dann mal, in Deutschland gibt es doch Klavierstimmer. Ich sage, ja. Ja, seine Frau stammt ursprünglich aus England. Na, Zypern war bis 1960 englische Kolonie. Und seine Tochter soll nun Klavierunterricht lernen. Und die Oma hat aus London ein Klavier geschickt mit dem Schiff. Da kann man sich ja vorstellen, auf so einer Seereise, das ist halt ja nicht so einfach für das Klavier, weil die Luftfeuchtigkeit auf See und die Trockenheit an Land, da war das Ding komplett verstimmt. Und nun hat er ja aber gehört, in Deutschland gibt es Klavierstimmer. Und dann hat er mich gefragt, wenn ich wieder in Deutschland zurück bin, ob ich einen Klavierstimmer ihm mal seine Adresse geben kann, dass er da vorbeikommt, um das Klavier zu stimmen. Da habe ich gedacht, das ist eine sehr interessante Vorstellung, dass ein Klavierstimmer für einen Tag nach Zypern fährt, um ein Klavier zu stimmen. Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ne? Dann habe ich ihm gesagt, ja, also ich halte es für unwahrscheinlich, aber ich habe am Anfang von meiner Wanderschaft schon mal ein Klavier repariert mit einem anderen Wandergesellen zusammen. Da haben wir in so einem alternativen Projekt in Hannover gearbeitet und in dieser Werkhalle stand auf einer Palette, auf einer Europalette, irgendein altes, schrottiges Klavier. Da war eigentlich nichts mehr dran zu kaputt machen. Für uns beide war das ein super Lehrstück, um mal zu gucken, wie funktioniert so ein Klavier, wie repariert man das. Und das habe ich auch damals einigermaßen gestimmt gekriegt, mit der Wasserpumpenzange nach meiner Mundharmonika gestimmt. Dann habe ich ihm das erzählt und gesagt, das ist jetzt schon ein etwas besseres Stück, bräuchte man ein bisschen besseres Werkzeug. Aber er hat gesagt, kein Problem, hier hinter gibt es eine Fahrradreparaturwerkstatt, da gehen wir hin, haben uns ein Werkzeug geholt, haben den passenden Schlüssel gefunden. Da habe ich mich mit meiner Mundharmonika hingesetzt und 3 Stunden später war das Klavier gestimmt.
cool. Also es war ja eigentlich dann auch eine Wanderschaft durch die verschiedenen Gewerke dann auch, also durch verschiedene Länder und auch verschiedenes Handwerk zu lernen.
Ja.
Kann man das heute auch noch so machen?
Ja, das kann man bis heute so machen. Auf Wanderschaft gehen, ja, natürlich, verschiedene Gewerke kennenlernen, aber eben auch verschiedene Kulturen. Also gerade da in der Türkei, also in Zypern, habe ich dann ja viel Kontakt gehabt mit Moslems. Da habe ich gemerkt, boah, die Vorbehalte und diese Vorverurteilung die, oder Vorurteile, die es eben gibt bei den Menschen, die fallen fast alle weg, wenn man mal mit den Menschen da vor Ort im Kontakt ist und merkt, das sind auch alles Menschen wie wir, mit ähnlich gelagerten Problemen. Ne? Also deswegen kann ich so Fremdenfeindlichkeit nicht mehr wirklich nachvollziehen.
Ja, das Reisen, das hebt es dann oft auf. Sie haben ja dann einen Beruf gelernt und konnten dann aber auch alle anderen ausüben. Also haben Sie da so eine Begabung oder?
Wenn man sich interessiert, kann man ja viele Sachen lernen. Dafür muss man keine Berufsausbildung machen. In Kuba habe ich Tischlereihandwerk ja gelernt. Da war ja dann immer ein Meister mit dabei, der mich angeleitet hat, wie das funktioniert. Na, und das Klavierstimmen, das war eben so autodidaktisch. Gut, ich spiele natürlich in der Freizeit auch Akkordeon. Deswegen, also wenn man mit dem Tasteninstrument vertraut ist, dann geht das auch einigermaßen. Und ich habe ein gutes Gehör, glaube ich.
Wie war dann der Start dann wieder hier?
Ja, dann nach 5 Jahren Wanderschaft wieder den Absprung zu schaffen, ist gar nicht so einfach. Also dann so richtig sesshaft zu werden und zu sagen, so ich bleibe jetzt hier an einem Ort und gehe jeden Tag im gleichen Betrieb arbeiten, das war ganz schön schwierig. Das habe ich bloß 1 Jahr durchgehalten. Ja. Und dann hat mich die Reiselust wieder gepackt. Gut, dann hatte ich schon ein Auto zu dem Zeitpunkt, da habe ich mein ganzes Werkzeug reingepackt und war dann 6 Jahre quasi nochmal auf Reise als Reisegewerbetreibender unterwegs und habe in ganz Deutschland gearbeitet. Und dann irgendwann kam ich dann an den Punkt zur Meisterschule. Das ist vielleicht auch noch eine ganz interessante Geschichte, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, Dachdecker Meister zu werden. Ursprünglich früher, also bevor ich auf Wanderschaft gegangen bin, hatte ich das auch mal vorgehabt. Aber als ich dann ins Reisegewerbe gegangen bin, das war dann 1999 oder 2000, also zu einer sehr schwierigen Zeit, da ging es ja mit vielen Betrieben hier in Ostdeutschland gerade ziemlich bergab. Na, da war der Aufschwung aus den 90er Jahren war weg, es ging bergab. Da habe ich gedacht, boah, jetzt noch einen Meisterbrief machen und selbstständig machen. Schwierige Zeit. Da habe ich gedacht, eigentlich im Reisegewerbe läuft es ganz gut. Brauche ich ja gar keinen Meisterbrief mehr. Ja, und dann habe ich aber 2005, 11 Jahre nachdem ich auf Wanderschaft losgegangen bin, habe ich einen alten Freund wieder getroffen im Eisfeld, bei dem ich mal ganz am Anfang meiner Wanderschaft gearbeitet habe. Der war Schornsteinfeger, bei dem habe ich auch noch ein bisschen Einblick da in das Handwerk auch noch gekriegt. Und der hat mich dann eben gefragt, na Udo, bist du denn schon Dachdeckermeister? Weil am Anfang war das ja mal meine Intention, ne? Wanderschaft und dann Meisterschule. Und da habe ich ihm gesagt, nö, bin ich noch nicht und ich weiß auch gar nicht, ob ich es noch machen möchte. Und dann hat er aber eher als überzeugter Schornsteinfegermeister hat da auf mich eingeredet und diskutiert, dass es aber wichtig wäre und so. Und da habe ich alles irgendwie nicht so richtig eingesehen. Ja, der Abend ging halt ein bisschen weiter so lang hin. Wir haben dann schon ein paar Bier getrunken und dann irgendwann sagte er, so Udo, wenn ich mal einen Sohn habe oder eine Tochter und der oder die will Dachdecker werden, dann möchte ich die zu einem vernünftigen Lehrmeister schicken und zwar zu dir. Da habe ich gesagt, das war dann so wirklich so schon Bierstimmung. Ich sage, also Putzer, bis dein Sohn oder deine Tochter so weit ist, dann bin ich auch Dachdeckermeister. Und dann war das quasi so eine Wette, da hast du ja Hand gegeben. Ja, und aus der Schnapsidee wurde dann ernst. Ein Jahr später rief er an und sagte, so, jetzt ist bei uns ein Kind unterwegs. Und ich sage, gut, ich gucke mich nach der Meisterschule um. Und so bin ich hier gelandet.
Sehr gut.
Und habe es nicht bereut. Die Meisterschule ist gut gelaufen. Direkt nach der Meisterschule habe ich das Angebot bekommen, hier als Lehrmeister anzufangen. Da habe ich schon auf der Wanderschaft gemerkt, dieses Ausbilden, das Wissen weitergeben, hat mir Spaß gemacht. Denn unter den Wandergesellen waren immer nur sehr wenig Dachdecker, viele Zimmerleute, aber es waren immer viele Dacharbeiten zu tun. Also habe ich auch auf der Wanderschaft schon immer andere Wandergesellen bei Dacharbeiten angeleitet. So habe ich übrigens auch den Ulf kennengelernt. Er war auch auf Wanderschaft gewesen und wir haben uns auf so einer Wandergesellenbaustelle kennengelernt, wie ich dabei war, die anderen Wandergesellen anzuleiten. Und das hat mir viel Spaß gemacht und wo ich das Angebot kriegte, hier Ausbilder zu werden, da brauchte ich nicht lange überlegen. Da habe ich gewusst, das mache ich. War dann natürlich so, musste ich meinen Freund anrufen und sagen, so, ich bin jetzt Dachdeckermeister, allerdings, wenn deine Tochter oder dein Sohn, inzwischen war deine Tochter auch unterwegs, Dachdecker werden wollen, können sie nicht bei mir als Ausbildungsmeister gehen. Ich bin jetzt hier Ausbilder an der Dachdeckerschule, aber immerhin haben sie dann überbetriebliche Ausbildung bei mir.
Also war die Dachdeckerschule dann ein guter Ersatz für die Wanderschaft dann irgendwann?
Ersatz nicht, aber es ist ein guter Ort, wo ich viel von dem Wissen und den Kenntnissen, die ich gekriegt habe unterwegs, auch anbringen kann und eben nicht nur Fachwissen vermittle, sondern auch ein bisschen so meine Werte rüberbringen kann.
Ja. Sehr gut, vielen Dank.
Als nächstes hörst du die Geschichte vom Dachdecker Ulf Rittershofer, der auf seiner Wanderschaft quer durch die Welt reiste. Doch sein Bildungsweg fing alles andere als einfach an.
Ja, wie ich den Meister kennengelernt habe, der war da selber halt im Verzug. Die Möbel von seiner Mutter, die ihm aus der Wohnung ausgezogen ist, in die wir eingezogen sind, runterzutragen. Sperrmüll hat interessiert. Ich stand mehr oder weniger schon eine halbe Straße weiter und da habe ich das gerade mit meinem Kollegen halt runtergetragen. Da kam er gerade vorbei und meinte, wenn du nicht Lust hast, kannst du ja mal ein Praktikum oder so bei mir machen. Das kam dann so im nächsten Jahr. Schulpraktikum stand an. Ja, meldest du dich halt mal. Das war dann auch so kein Ding. Einmal vorbeigehen, abklären, von wann bis wann ich da bin. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich sämtliche Ferien auf dem Bau erst noch als Zimmerer, dann als Dachdecker wieder, dann als Betonbauer verbracht, bis ich halt dann mit der Schule fertig war. War für mich aber so der Entschluss gefallen, Dachdecker war für mich jetzt irgendwo das Vielseitigste. Hat die meisten Variationen, du kannst dich auf alles irgendwie spezialisieren. Du hast x Möglichkeiten, dich danach auch noch in deinem Beruf weiterzubilden, ist es halt Dachdecker geworden. Das Problem war halt dann, der Meister hatte sich dann so zu Lehrbeginn dann erstmal um 360 Grad gedreht und meinte dann so auf übertriebene Art und Weise, den Meister raushängen zu lassen. Ich war dann nur noch so der Depp vom Dienst. Das ging dann ungefähr 2 Jahre lang, bis es halt dann irgendwo eskaliert ist. Er wollte im Suff auf mich losgehen, hat halt den Kürzeren gezogen und da war halt dann auch die Lehre erstmal beendet. Das lag aber halt auch an seinem Konsumverhalten. Er war ziemlich schwer alkohol- und drogenabhängig. Das war halt so die Problematik, die das Ganze halt bei ihm hergerührt hat. Und dann stand ich erstmal da mit nichts, wusste nicht, wie es weitergeht und habe dann über einen Bekannten gehört, dass ein Betrieb in Frankfurt was suchen würde. Das waren aber halt dummerweise dann auch gleich mal 2 Stunden Fahrt für mich von zu Hause aus. Habe ich mich halt mal bei dem Betrieb gemeldet, wie es ausschaut. Und es war halt dann so einer der Elitebetriebe von Frankfurt, so die Schönen und Reichen. Das heißt, da musste ich dann erstmal komplett quasi wieder neu anfangen zu lernen im 2. Lehrjahr. Also die haben mich auch nicht im 3. genommen, weil sie gesagt haben, die Leistungen waren jetzt überschaubar und auf den Zeitraum rechnet sich das ja auch nicht für einen Betrieb. Hab dann da in dem Betrieb auch meine Ausbildung erfolgreich beendet, hab über Freunde halt auch Wandergesellen kennengelernt und dann war für mich halt auch irgendwo so nach der Lehre klar, Bock zu reisen hast du, irgendwo was von der Welt sehen willst du und irgendwo im Handwerk nach vorne kommen. Es ist eigentlich die idealen Voraussetzungen, um auf Wanderschaft zu gehen. Gesagt, getan, da hatte ich dann auch die richtigen Freunde parat. Das ging dann auch erstmal ein bisschen chaotisch los, weil der eigentlich mich abholen sollte, war dann am Abreisetag nicht da. Da hieß es dann nur, geh am besten nach Fulda, da kommen die Tage noch Leute vorbei, die nehmen dich mit. Naja, jung und naiv, trampst du dann auch erstmal voller Elan nach Fulda hoch und trinkst dich halt dann so in Wandergesellenmanier auch erstmal dann so von Kneipe zu Kneipe, um die Informationen zu kriegen. Nach der 4. Kneipe hatte ich dann auch die richtige Kneipe gefunden. Da konnte ich dann auch erstmal wunderschön drin schlafen hinten. Und am nächsten Tag kamen sie dann alle angerückt, 40 Mann. Alles Altreisende, so im Schnitt über 3,5 bis 4 Jahre unterwegs gewesen und ich halt so als Küken zwischendrin. Das war dann auch erstmal so Hörnerabstoßen Deluxe. Von da aus bin ich dann auch 5 Jahre unterwegs gewesen, war dann einmal quer durch Europa bis ans Schwarze Meer und bis an Atlantik rüber. So Spanien, Portugal, Marokko und dann einmal noch, weil es halt ein Geschenk von meiner Oma war, ein Flug nach Indien. Ansonsten habe ich eigentlich alles nur mit Trampen und Boot erreicht und selbst das Boot musste ich noch nicht mehr bezahlen. Und ja, hab halt dann auch in der Zeit in Spanien als Maurer eher gearbeitet, weil der Dachdecker da, naja, Ziegel in PU-Schaum reinlegen hat jetzt für mich nicht mehr so viel mit Handwerk. Da fand ich das schöner, irgendwo mit einem spanischen Maurer irgendwie Bruchmauerwerk oder sowas zu legen. Hab immer wieder auch bei Gartenbau mitgearbeitet. Das hat sich auch immer wieder so durch meinen Reisekamerad, der war Gartenlandschaftsbauer. Und ja, zu zweit schnell ein Pavillon hochgezogen oder so und schnell gedeckt, da bist du in der Woche durch und hast wieder genug Geld, um irgendwie 2 oder 3 Monate über die Runden zu kommen, wenn du da im Ausland unterwegs bist.
Wie verständigt man sich da?
Hände und Füße ist eigentlich die beste Sprache. Marokko, muss ich sagen, war auch interessant, dass irrsinnig viele Rückkehrer da waren. Also man konnte mit Englisch, Französisch und Deutsch, konnte man sich da ziemlich gut über Wasser halten, weil man, wenn man abends ins Café gegangen ist, mit Garantie war irgendwo mal einer da, der ein paar Brocken Deutsch konnte. Und ab dem Zeitpunkt, du bist auffällig in den Wandergesellenklamotten. Die Marokkaner wollen wissen, warum so ein bescheuerter deutscher Tourist quasi in dicken schwarzen Klamotten da durch ihr Land reist. Und dann erklärst du denen halt das, so erstmal so das Traditionswort in den Raum werfen, dann hast du schon mal so die Aufmerksamkeit und ab dem Zeitpunkt findet sich dann meistens auch irgendwo einer, der noch eine zweite bis dritte Sprache kann und dann mit Händen und Füßen zusammen kann man sich eigentlich recht gut verständigen. Ich arbeite oder lebe jetzt in Erfurt. Das ist so ein Gesellenbetrieb, so aushilfsweise immer mal wieder noch angestellt.
Wie war es in Indien als Dachdecker zu arbeiten?
Da habe ich auch nur als Betonbauer gearbeitet. Also so Dachdecker, das, aber eigentlich Handwerk allgemein, ist in Europa irrsinnig hochgestellt. In Marokko war es schon eher so, naja, du bist schon am unteren Rand der Gesellschaft und in Indien als Handwerker, da bist du Dreck. Das geht noch, Steinmetze sind noch hoch angesehen, weil sie halt religiöse Skulpturen schaffen. Und Tischler, weil sie halt die mit dem teuren Holz umgehen können, aber so der Rest, das ist Abfall für die. Also ich habe mich da auch immer schon eher so ein bisschen höher gestuft, wenn ich mich mit denen unterhalten habe. Sonst nehmen sie dich nicht ernst, wenn du sagst, dass du Bauarbeiter bist. So, was willst du? Geh mal weg.
Ich habe nämlich gelesen, auch von der Wanderschaft, dass man da auch sein Handy nicht mitnehmen darf und auch irgendwie sein Zuhause nicht besuchen darf.
Ja, nicht näher als 50 Kilometer zum Heimatort ohne Handy. Was haben wir noch? Unter 30, schuldenfrei, nicht verheiratet und kinderlos und Gewerkschaftsmitglied war bei uns so die Voraussetzung, um auf Wanderschaft zu gehen. Wenn du halt ein Kind hast, irgendwie vor deinen 3 Jahren, dann ist es halt so, ein ehrbarer Handwerker kümmert sich um seine ehrbaren Verpflichtungen. Das heißt, deine Wanderschaft ist dann rum. Passiert auch immer hin und wieder mal, aber ja, Gott sei Dank verschont geblieben.
Ich würde auch gerne auf Wanderschaft gehen, das klingt auf jeden Fall spaßig.
Als nächstes kommt Günther Grieshammer, er ist 1952 geboren und erzählt von seiner Ausbildung zum Dachdecker.
So, dann mache ich jetzt weiter, ne?
Ja.
Wenn es recht ist.
Gerne.
Mein Name ist Günther Grieshammer, bin 1952 geboren und seitdem auch hier in Lehesten sesshaft. Wir sind ja früher immer am Anfang des Schuljahres gefragt worden, was willst du denn mal werden? Bei mir war von Anfang an klar, Dachdecker. Mein Vater war Dachdecker und zu Hause im Schuppen, da hat man ja das Schiefermaterial rumliegen, wir hatten das Werkzeug rumliegen, wie wir so als Kinder eben sind. Da wurde eben mit dem Hammer und mit der Brücke hantiert, der Schiefer zerschlagen oder mal gehackt oder mal gelocht oder wie auch immer. Ja, und zum Zweiten, mein Vater hat damals immer mal NAW gemacht, also Arbeiten ohne Belohnung, ohne Bezahlung. Und zwar meist an der Kirche. Und da hat er auch dann immer mal das, zum Beispiel das Vorhäuschen, das Vordach eingedeckt, hat er Gerüst gebraucht. Und da ist es ja immer umständlich, wenn man immer rauf und runter gehen muss. Da habe ich ihn schon als Kind die Schiefer sortiert und habe ihn dann auch die Schiefer hochgelangt. Im linken Ort, im rechten Ort, die unfachmäßigen Bezeichnungen damals. Und da wusste ich eben schon, welcher Schiefer was in etwa ist. Oder wenn er mal als zweites Beispiel, wo ich mich daran erinnern kann, das Kirchendach repariert hat, da war es ja auch so, Dachfenster rein, Dachfenster raus, war so umständlich, hat er mich also mitgenommen, um ihn dann die entsprechenden Schiefer rauszureichen. Da wusste ich eben auch schon, wo wird er gemessen, in der Höhe oder in der Breite. Dann war es natürlich auch so, dass man in der Ferienarbeit sich einen Betrieb gesucht hat. Das war ja naheliegend, dass man da in die BGH geht, wo ich auch mal lernen möchte. Und auch UDB gab es damals, Unterricht in der sozialistischen Produktion. Habe ich also auch die Firma BGH gewählt. Aber da haben wir eben nicht so sehr viel Besonderes gemacht. Immer wenn wir Freitagnachmittag kamen, ich sage mal, der Werkstattmeister, der Schönheit, hat dann immer zu uns zwei, wir waren 2 Mann, immer zu uns gesagt, naja, dann nimmt er mal einen Besen und kehrt er mal aus. Oder auch in der Ferienarbeit oder UDB war ja fast das Gleiche. Gerüst gestapelt, Bretter sortiert, ausgekehrt und eben nur solche Nebenarbeiten. Ne? Bis auf einmal, wo ich mich daran erinnern kann, Da war eine Brigade hier in Lesen und hat ein Dach eingedeckt. Man muss dazu sagen, die BGH bestand ja nicht nur aus Lesener Dachdeckern, sondern auch aus Dachdeckern aus den umliegenden Orten. Und da war eine Brigade eben aus dem umliegenden Ort, aus Oslo, die hier ein Dach eingedeckt hat. Habe ich natürlich niemanden gekannt. Ja, bin ich hin. Einer saß unten, drei waren auf dem Dach. Und da bin ich hingegangen. Ich soll mich bei Herrn Harz melden. Naja, gehst du mal auf das Dach, da oben sitzt er. Wusste aber immer noch nicht, wer es ist. Bin ich hoch, ersten angesprochen. Ich soll mich bei Herrn Harz melden. Dort sitzt er, gehst du zu denen. Da bin ich zu denen hin. Naja, da hat er nachher gesagt, na, setz dich mit rein in der Reihe. Haben sie gerade ein Gebinde für Gebinde hochgenagelt. Setz mich hin und da hast du ein paar Schieber mit hin. Naja, die hatten die ganze Reihe fertig. Da hatte ich vielleicht zwei, eine oder drei dort. Im besten Fall haben sie dort gelassen. Manchmal haben sie auch wieder den Mist weggerissen. Und da war der Nachmittag rum. Und nicht viel geschafft. Na gut. Dann begann ja für uns, wir waren zwei Mann, die Lehre. Am 1. September 1969. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass es Schwierigkeiten gab, uns beide in einem Jahr einzustellen. Obwohl sie in den 60er Jahren eigentlich viele Lehrlinge genommen haben, aber in der DDR war ja immer mal was anderes. Jedenfalls, weil beide Elternteile in der BGH gearbeitet haben, durfte man auch ausnahmsweise beide in der BGH anfangen. 1. September 1969 sind wir also dann als erstes nach Lobenstein gefahren, um uns an der Berufsschule anzumelden. Das sagen wir einen halben Tag. Keiner hat uns aufgerufen. Da haben wir uns selber mal gemeldet. Ja, mit Ihnen wissen wir jetzt erstmal nicht anzufangen. Fahren Sie wieder heim, wir melden uns. Da war es im Nachhinein so, oder es war ja so, dass alle Gewerke in Lobenstein, in der Kreisstadt, einen Tag in der Woche Berufsschule hatten. Alle Gewerke zusammen in einer Klasse. Und das war das erste Jahr, wo also die Dachdecker nicht mit zur Berufsschule brauchten. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass es, weil die Dachdecker ja viel auswärts gearbeitet haben, dass da einen Tag in der Woche ungünstig war. So stelle ich mir das vor, ob es so war, weiß ich nicht hundertprozentig. Na, jedenfalls haben wir dann dreimal als Zehntklassenschüler, dreimal drei Wochen mussten wir nach Neustadt an der Oder. Ja, und in diesen Lehrjahren kann ich mich noch gut erinnern, die ersten zwei Wochen habe ich hier in Lesen gearbeitet und dann ging es auswärts. Erste Woche, oder in der dritten Woche dann, mit dem Meister Harz nach Weißenfels aufs Schloss. Von Montag früh um 6 bis abends um 7 jeden Tag, das bis Freitagnachmittag. Die erste Woche kam mir vor, als wenn ein Monat vorbeigegangen wäre. So lange hat das gedauert. Da hat man sich ja dran gewöhnt, aber die erste Woche, die wollte nicht rumgehen. Warum? Was hat der Lehrling gemacht? Der Lehrling musste sortieren. Bei uns wurde ja noch alles sortiert und gelocht. Ja, die ersten zwei Tage auf dem Boden vom Schloss, da war der Meister und die Gesellen mit dabei. Die haben gelocht. Und ich als Lehrling, da hat es natürlich auch länger gedauert, das Sortieren. Wo hat er erst gerade angefangen gehabt. Ja, da war die schon lang draußen auf dem Dach. Da hast du immer noch sortiert. Und dann hast du, wenn sie gerufen haben, den Schiefer rausgelangt. Und wenn du mit den Decksteinen sortieren fertig warst, hast du die Kehlsteine sortiert. Das war damals noch so üblich. Da war die Woche rum. Da hast du das Dach doch nicht einmal von draußen gesehen. Das war natürlich nicht gerade so sehr wunderschön, aber muss man eben durch. Und der Lehrling war eben bei uns so. Wir sind von Brigade zu Brigade gekommen, immer wenn sie mal einen gebraucht haben. Zum Gerüst bauen, zum sauber machen, drinnen sauber machen, Schiefer transportieren, sortieren und so weiter und so fort. Nur selten kam es mal mit richtig an der Arbeit ran. Und da hat man immer mal der Meister gesagt, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das war die Antwort, wenn du mal gesagt hast, na, willst du auch mal mit dran. Ich hatte aber den Vorteil, dass er mein Vater auch eine Brigade hatte. Und bei dem war ich dann immer in den Wintermonaten. Da wollten sie nicht so gerne einen Lehrling haben. Und da hat mich mein Vater mitgenommen immer. Und der hat natürlich versucht, mir entsprechend die Sachen beizubringen. Ja, nach zwei Lehrjahren waren wir dann Geselle geworden. Und dann nach zwei, drei Monaten ging es gleich zur Armee. Anderthalb Jahre zur Armee, kam ich 73 im Frühjahr wieder. Da hat man ja fast von vorne wieder angefangen. Zumindest die ersten paar Wochen. fiel es dann auch wieder schwer, aber dann hat man sich reingebracht und dann sind wir in feste Brigaden aufgeteilt worden. Denn in der BGHR war es so, die wurde ja aus 7 Meistern gegründet damals, 58. Da waren eben die alte Meister, die hatten jeder eine Brigade und 2 Altgesellen. Wir waren also 8, 9 Brigaden. Da sind wir in eine Brigade aufgeteilt worden. Und da wir in der BGH nur nach Leistung gearbeitet haben, das heißt also jeder Handgriff, den wir gemacht haben, gab es eine Norm. Da war natürlich der Meister bestrebt, den Junggesellen auch was beizubringen, damit er sein Geld mitverdient. Denn der Unterschied der Lohngruppen, wir sind ja nach Lohngruppen bezahlt worden, Lohngruppe 5 war bloß ein Jahr, dann die Lohngruppe 6, 7 gab es nicht im Prinzip bei uns und der Meister hatte die Lohngruppe 8. Das war natürlich finanziell gesehen ein riesengroßer Unterschied. Ja, und da hat also der Meister uns sehr viel beigebracht, auch in seinen Interessen natürlich. Und da habe ich schon in den ersten Lehrjahren alle Kähen gekonnt. Der Meister hat uns alles gelernt. Das heißt, Gebindesteigung, Überdeckung, Nagelung, alles, was so anfällt. Wir hatten ja kein Fachbuch, haben wir alles, was der uns gesagt hat, so haben wir das übernommen und haben das auch zu DDR-Zeiten weitergegeben. Erst nach der Wende habe ich die erste Fachregel erstmal gesehen. Ja. Ja, und dann war es so, die alten Meister, die 58, die BGH gegründet haben, sind dann nach und nach ausgeschieden ins Rentenalter. Und da habe ich dann die Brigade übernommen am 1.79. Mit 26 Jahren war ich damals der jüngste Brigadier in der Genossenschaft. Heute sind sie mit 20 Jahren Meister. Ja, und ich hatte ja angesprochen da mit den Lohngruppen, dass der Sprung von der Lohngruppe 6 zur Lohngruppe 8 ja sehr hoch war. Und da haben schon die Altgesellen immer wieder rumort, sie möchten doch die Lohngruppe 7 auch mal haben. Und endlich 1983 hat man in einer Vorstandssitzung beraten und beschlossen, dass also alle Brigadiere und 1, 2 Altgesellen die Lohngruppe 7 bekommen. Mein Vater war ja immer von Anfang an immer im Vorstand. Und als er nach Hause kam, hat er zu mir gesagt, ja, die 7 haben sie alle gekriegt, du nicht. Ich sag, warum nicht? Und dann hat er wieder rumgeeiert und nicht ja, nicht nee, wieder jung oder was weiß ich, was er da alles angebracht hat, ein paar Ausreden. Habe gesagt, naja, pass auf, das regeln wir gleich. Zettel raus, Bewerbung geschrieben, Meisterprüfung oder Meisterschule. Montag das abgegeben, September habe ich angefangen mit der Meisterschule. Bei uns war das natürlich so, nach Feierabend, Freitagnachmittag, Sonntagvormittag. Jede Woche von September bis Ende Mai. Erster Teil war der theoretische, politische Teil. Betriebsökonomie, Recht, Arbeitsweise, naja, Marxismus, Leninismus und so ein Zeug eben. Sommerpause, September ging es wieder los, bis Mai, theoretische, praktische Teil. Das war nachher das, was ich eigentlich wollte. Über den Sommer des zweiten Jahres musste man eine große Hausarbeit schreiben. Da haben wir die Architekten erstellen, die Zeichnung. So eine Zeichnung bekommen von einem Haus in Freiberg im Erzgebirge. Und danach sollte man praktisch Gerüst ausrechnen, Flächen ausrechnen, Mansarden, Abriss, Schiefer, Quadratmeter herstellen und was eben letztendlich die Baustelle kostet. Das war eine Arbeit von 80, 90 DIN A4 Seiten. Und im Herbst, im November haben wir dann unsere praktische Prüfung abgelegt. Das waren bei uns 4 Wochen. 2 Wochen hast du ein bisschen geübt oder 2,5 Wochen. Und eine Woche war dann die praktische Prüfung, Schieferkehlen, Ziegelkehlen. Ziegel habe ich natürlich nicht gemacht, hier in Lesen nie gedeckt. Wir hatten ja immer nur Schiefer gemacht, in den 70er Jahren nur Schieferkehlen gemacht. 80er Jahren ist das zurückgegangen, in 90er Jahren, wo ich gleich darauf zu sprechen komme, war wieder nur Schiefer. Ja, da habe ich mich auf den Boden hingesetzt und habe eben mir ein Fachbuch gekauft über Ziegel und habe eben das selbstständig gelernt. Was blieb mir denn weiter übrig? Na, gut, dann kam ja die Wende und wir sind dann in ganz Deutschland herumgereist und haben überall anspruchsvolle Bauten gemacht. Wirklich mit schönen Fledermausgauben, Rundgauben und was weiß ich alles. Alles mit Schieferkehlen eingedeckt. Wir waren sogar in Holland und haben gearbeitet. Es war eine sehr schöne Zeit, obwohl man immer fort war. Aber mir hat das nichts ausgemacht, vielleicht den anderen, aber mir nicht. ab 93, 94 habe ich dann hier oben an der Dachdeckerschule im Winter immer 4 bis 6 Wochen ausgeholfen. Warum? Dachdeckerschule hatte ja Anfang der 91 angefangen wieder mit der Ausbildung hier. Die Lehrlinge waren ja en masse. Es war ja ein großer Nachholbedarf in der DDR an Dachdeckerlehrlingen, ein großer Nachholbedarf an Meisterschülern und auch die Lehrgänge waren ja immer über 30 Mann besetzt. Das konnte ein Mann in der Praxis nicht machen, in der Theorie ja, aber in der Praxis nicht. Da habe ich hier oben eben mit Federer Rudi schon ab 93, 94 hier oben immer, wie gesagt, 4 bis 6 Wochen ausgeholfen und das hat mir sehr gut gefallen. Das war alles sehr schön, den Jungen, da war ich auch schon ein bisschen älter, den jüngeren Leuten, deine Erfahrung, die du auf dem Dach gesammelt hast, beizubringen. Und das habe ich auch in Ernst Frank gesagt. Und wie gesagt, 97 hatte ich ja oben dann ein Vorstellungsgespräch mit dem Herrn Müller. Alles gut, ich sage jawohl, wir sind uns einig. Bitte klären Sie das mit meinem Geschäftsführer. Ich möchte in Ordnung und jeder zufrieden von der BGH ausscheiden, dass das alles geregelt ist. Und dann habe ich nichts mehr davon gehört. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass mein Geschäftsführer da Flop dagegen geschossen hat und mir die Freigabe nicht gegeben hat, aber das hat er mir nicht gesagt. Das war ihm auch kein gutes Vertrauensverhältnis. Und als dann hier oben der Herr Wildgrube ausgeschieden ist, also ins Rentenalter, kam der Ernst noch mal auf mich zu, ob ich Interesse hätte. Ich sage, selbstverständlich, nach wie vor. Aber ich habe gesagt, Ernst, das regle ich diesmal selbst. Da ich zu dieser Zeit ja schon 10 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender war, also der höchste in der BGH eigentlich, hatte ich auch das Recht, Versammlungen einzuberufen. Es ging nämlich darum, um die Mitgliedschaft. Ich sollte meine Mitgliedschaft aufgeben. Das wollte ich aber eigentlich nicht machen. Warum nicht? Es haben ja schon 2 Kollegen aus unserer Firma hier oben gearbeitet, die ihre Mitgliedschaft noch hatten in unserer BGH. Und ich war so weit bereit, dass ich gesagt habe, wir sind jetzt 3 Mann, die oben in der Dachdeckerschule arbeiten von der BGH. Wir klären das zu dritt. Entweder alle 3 bleiben drin als Mitglied oder alle 3 scheiden aus. Mir ist es egal, aber alle 3. Da führte kein Weg, nein. Und da habe ich mir nochmal gedacht, der Klügere gibt nach und habe meine Mitgliedschaft gekündigt und habe dann hier oben an der Dachdeckerschule am 19.01.99 hier oben angefangen. Das hat mir sehr gut gefallen und es war natürlich auch so, wenn du jetzt anfängst, hast du erstmal ein halbes Jahr Bewährungszeit, so will ich es mal formulieren. Da hast du natürlich auch nicht den Lohn der anderen entsprechend. Aber dann hätte ich mir doch gewünscht, dass der Lohn dann auch angeglichen wird den anderen Kollegen. Weil ich natürlich dann auch, nach einem Jahr ist ja der Herr Federer verstorben, dann auch schon für die Skiverdeckung verantwortlich war oder für die Skiverausbildung allgemein verantwortlich war. Und da hätte ich mir doch schon gewünscht, dass man meinen Lohn da angleicht. Aber ich bin da nicht gleich einer, der da losposaunt und losschreit und Kündigung droht und so weiter und fort. Ich sage immer, die Zeit bringt das von ganz alleine. Und irgendwann kam die Zeit, und zwar 2007, als hier 3 Kollegen aus für mich unerklärlichen Gründen hier aufgehört haben. Und da habe ich das nochmal angesprochen. Und dann hat man auch gleich dieser Bitte stattgegeben. Tja, dann war ich bis 2016 hier oben in der Dachdeckerschule. Und in dieser Zeit haben wir dann auch das Modelldorf mit aufgebaut, das ich nun in den nächsten Jahren für mich erst einmal soweit zu Ende bringen möchte. Und dann ist man eben in den verdienten Ruhestand mit 45 Arbeitstagen, 46 Arbeitstagen gegangen, das man ja mit 63 machen konnte. Das habe ich natürlich dann auch gleich gemacht. Und ja, jetzt rufen Sie mich ab und zu mal, um mal hier oben mit auszuhelfen. Das mache ich sicherlich, wenn es meine Zeit erlaubt, sehr gerne. Und eins könnte man vielleicht noch dazu sagen, weil ja die anderen auch immer mal von den anderen ein bisschen nebenbei der ganzen Arbeit, der vielen Auswärtstätigkeit, muss ich natürlich auch noch dazu sagen, was ich auch sehr, 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 sehr gerne gemacht habe, dass ich auch noch über 50 Jahre im Fußballsport sehr, sehr aktiv war. Nicht nur als Fußballer, sondern auch nebenbei noch.
Mein Name ist Jan Böhme, bin 86 in Karl-Marx-Stadt geboren, bin auch dort aufgewachsen. Meine Mutter stammt ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, aus dem Gebiet Demmin-Greifswald. Ja, da wohnen meine Großeltern. Da war ich immer viel in den Ferien, waren viel draußen unterwegs als Kind und Jugendlicher und auch in Chemnitz. Ich habe noch eine Schwester, die hat immer sehr viel gelernt. Ich war immer so der lieber den Ranz in die Ecke geworfen hat und dann lieber raus ist und viel in der frischen Luft war. Meine Mutter hat gesagt, ich soll mich doch mal in die Industrie bewerben. Zerspannungsmechaniker, Industriemechaniker war sehr angesagt zu dem Zeitpunkt, finanziell gut dastanden. Ja, es hat aber mit den Noten halt nicht so geklappt. Und dann hieß es dann, ja, gehen wir halt ins Handwerk. So bin ich erstmal zum Straßenbau gekommen, habe dort 2 Jahre im Straßenbau gearbeitet, Tiefbaufacharbeiter geworden. Bin dann aus Chemnitz weg, Richtung Mecklenburg erstmal zu meinen Großeltern, habe mich dort umgeschaut, habe nie so den richtigen Platz für mich gefunden, bin dann nach Lomberg gezogen, war im Gartenlandschaftsbau tätig, bin über Umwegen dann nach Stadtroda gekommen, dort eine Freundin kennengelernt und war dann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt brauche ich mal eine abgeschlossene Ausbildung. Bin dann zu Dachschneider gekommen, dort meine Lehre 2007 angefangen, also ich kenne Herrn Griesamer wie auch Herrn Moritz als Ausbilder. Ja, und mit dem Job hat es mir sehr viel, also war sehr abwechslungsreich, hat mir Spaß gemacht, waren halt viel auf Montage auch unterwegs. Ja, und dann war der Zeitpunkt für mich, wo ich gesagt habe, jetzt will ich weiterkommen, nicht nur auf Flachdach und Fassade, wie es in einer großen Firma so üblich war. Und habe dann die Firma gewechselt, bin in vielen kleinen Firmen unterwegs gewesen, im Umkreis Weimarer Land. Ja, habe dort viel mitgenommen, persönlich, Berufserfahrung gesammelt. Und dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich mal Meister. Ich hatte eine Zusage von einem Ex-Arbeitgeber, der hatte gesagt, er meldet sich im Februar, März wieder bei mir. Hat es aber aus welchen Gründen auch immer nicht getan. Ich habe gesagt, mein Meister wollte ich schon immer machen, habe jetzt gewisse Berufserfahrungen mir gesammelt und habe dann gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, da habe ich dann Anfang diesen Jahres angefangen mit der Meisterschule. Erst in Erfurt mit Teil 3 und Teil 4 und bin danach hier nach Dresden.
Dankeschön.
Jetzt geht es weiter mit unserem ältesten Erzähler, Bernd Adolf. Er wurde 1946 geboren und träumte schon als kleiner Junge davon, wie sein Bruder Howard zu werden und erzählt von seiner Ausbildungszeit, in der nicht immer alles glatt lief.
Ja, wie bin ich zu dem Beruf gekommen? Ich hatte einen Bruder, der hier im Bergbau gelernt hat. Und er kam natürlich, der hat 6 Jahre vor mir gelernt, der kam natürlich immer mit Uniform nach Hause, nach Erfurt. Und ich als kleiner Bruder war stolz, mit ihm dann durch Erfurt zu flanieren. Und ich habe nämlich gespürt, dass da immer mal angesprochen wurde, was er für eine Uniform hat. Wir hatten als Lehrlinge schon Bergmannstracht, wir haben gesagt Kluft, angehabt, ne, die schwarze mit den Knöpfen und allerdings militärische Mütze, preußische militärische Mütze, nicht diesen Hut, den es heute gibt. Und da war ich auf meinen Bruder immer stolz. So, jetzt kam ich in das Alter, Beruf zu lernen. Und da war mir klar, ich kann nur Bergmann werden, das ist der Sammelbegriff. Ich wollte Hauer werden. Hauer unter Tage. Das Ziel habe ich auch erreicht, obwohl meine Eltern dagegen waren, aber es blieb nachher nichts anderes übrig. Ich habe mich stur gestellt, ich wollte Bergmann werden. Und da stand zur Wahl Wismut oder Schiefergruben. Und da mein Wismut, ich weiß nicht, wer das kennt, der ist Uranbergbau. Also da wurde Uranerz gewonnen für die russische Atombombe. Ja, und das stand zur Wahl und ich habe mich dann für die Schiefergruben hier entschieden. Habe 1961 die 3-jährige Lehre begonnen. Interessant war, als ich von Erfurt über Lichtenthaler Bahnhof bis hier hochgelaufen bin mit dem Koffer und komme auf unser Lehrlingswohnheim zu. Damals waren zwischen 60 und 80 Lehrlinge in den Heim. Und ich komme als einziger in diesen Jahrgang von Erfurt und ströme auf das Lehrlingswohnheim zu. Ich war nun groß und dürr. Und das Erste, was ich gehört habe, du bist mal nicht lange auf den Schieferbruch. Und da habe ich gedacht, naja, gut, mal sehen, habe das gar nicht so ernst genommen. Habe diese 3 Jahre gelernt, viele Erlebnisse gehabt, also als Hauer gelernt. Wir hatten 2 verschiedene Branchen, Hauer und Schieferfacharbeiter. Schieferfacharbeiter, das war der Beruf, der dann in der Hütte den Schiefer gespalten und zugeschnitten hat. Und wir waren die Hauer, die unter Tage den Schiefer gewonnen haben. Körperlich schwere Arbeit. Diese 2 Branchen kam es. In meiner Lehrzeit hatte ich kuriose Erlebnisse, die einen dann auch politisch ein bisschen geprägt haben. Da kann ich ein Beispiel sagen. Ich war sie gewohnt in Erfurt in meinem Elternhaus. Wir haben Westfernsehen geguckt, ohne heimlich zu gucken. Und ich kam in das Lehrlingswohnheim und da gab es das nicht. Da gab es nur Ostfernsehen. Das war aber Kanal 12.
Wo war das Lehrlingswohnheim?
Hm. In Schmiedebach. Oben dieses Objekt, was jetzt zusammenfällt, mit der ehemaligen Oertelsvilla, das war Unterkunft und in unserem Haus. Ja, wir waren ca. 60, 80 Lehrlinge. Ich wurde eingesetzt als Fernsehverantwortlicher für den Fernsehraum, weil ich unmittelbar daneben ein Zimmer hatte, zwei Bettzimmer. Ja, und das Erlebnis war folgendes. Adolf, du kennst dich aus, stelle mal Westfernseher ein. Das war Sonntagnachmittag, da kam parallel auf den Westen kam Bonanza und auf den Osten kam Irmgard Düren. Das war so eine Kaffeerunde für alte Leute. Und das haben wir geguckt, weil der Erzieher vom Dienst mit im Fernsehraum war. Der ist zum Kaffeetrinken gegangen, Adolf umstellen. Das kannte ich ja schon. Das war noch mit Walzen, gell? Knack, knack, knack. Kanal 4 eingestellt und Bonanza drauf. Wir natürlich eisern geguckt, eine Wache draußen aufgestellt, denn in einer Gemeinschaftsunterkunft in der DDR-Zeit Westfernsehen gucken. Also das war schon extrem. Nur jedenfalls Wachen aufgestellt, wenn der Erzieher wiederkommt, keiner hat den mitgekriegt. Er war auf einmal drin im Fernsehraum, hat 5 Minuten mit Bonanza geguckt. Ich habe mich rausgeschlichen, habe mit Schießdraht einen kurzen gemacht in mein Zimmer, war alles dunkel. Emil, du musst die Sicherung reintun. Nur, der hat die Sicherung reingetan, der zweite euch umgestellt und die Irmgard Düren war wieder drauf. Natürlich ist das nicht unter den Tisch gekehrt worden. Das musste gemeldet werden. Und da hatte ich Probleme, da war ich kurz vorm Rausschmiss im Lehrlingswohnheim. Da hat sich der Direktor aber, weil ich gute praktische Arbeit geleistet habe und auch so ordentlich benommen habe in der schulischen Leistung waren halbwegs, und da hat er sich für mich eingesetzt, sonst wäre ich aus dem Sperrgebiet rausgekommen und wäre halt woanders gelandet. Das habe ich überlebt. Das zweite Erlebnis in meiner Lehrzeit sind ja nun viele, auch hier aus dieser Dachdeckerschule und aus unserem Lehrlingswohnheim nach dem Westen abgehauen. Die Grenze war jetzt ziemlich nah. Ab und zu sind mal welche erwischt worden, so war das auch. 3 aus meiner Klasse sind erwischt worden. Gerichtsverhandlung in Lobenstein. Das hat mich dermaßen beeindruckt, wie hart man da vorgegangen ist. Die 3 hat man in Handschellen vorgeführt, wurden auf die Anklagebank gesetzt und verhört. Ich wurde hindelegiert als Aktivleiter. Ich hatte so eine kleine Arbeitsgruppe unter mir und ich sollte nun diesen Prozess mit angucken und da eventuell dann im Lehrlingswohnheim berichten. Ein gewisser Tschocke aus Saalfeld wurde von seiner Oma vertreten. Die Oma, Dutt gehabt, altes Mütterle, saß auf den Stuhl vorne und wurde von den Hebestreit von den Richter befragt. Aber in einem Ton, diese ältere Dame, die wurde angeblägt, ob sie nicht gemerkt hat, dass ihr Enkel Westschmöger im Nachtschrank hatte und sich dadurch beeinflussen hat. Und die saß da vorne und hat gegrinnen. Und da habe ich so für mich gedacht, wie kann man nur mit so einer alten Dame so hart umgehen? Da hat die richtig angeblägt. Ich habe mich da sofort an den Nazi-Richter Freisler erinnert. So ähnlich hat sich der Hebestreit aufgeführt. Das war ein prägendes Erlebnis. Das hat mich auch stutzig gemacht, da politisch ein bisschen aktiv zu werden im Lehrlingswohnheim. Ich habe mich mehr sportlich und gesellschaftlich arrangiert. Das dritte Erlebnis, wir kamen 1963 aus dem Weihnachtsurlaub, das war am 9. Januar 1963, ja, und wurden neu in Abbau eingeteilt. Und es dauerte gar nicht lange, wir haben die Tätigkeit aufgenommen. Um 9:30 früh kamen 2 Lehrlinge zu uns in Abbau. Kommt mal bitte rüber. Kommt mal rüber, bei uns ist der Abbau eingestürzt und da liegen welche drunter. Naja, wir sind mit Geleucht, mit Scheinwerfern und Geleucht rüber, haben nur eine Riesenmasse gesehen, aber keinen Verschütteten. Es waren aber welche drunter, konnte man nicht sehen, weil die Massen waren. Da haben wir ein paar Lehrlinge, 3, 4 Lehrlinge mit Bergungsarbeiten angefangen. Das hat sich aber nur über 1 Stunde hingezogen, hat sich dann die betriebseigene Grubenwehr organisiert und wir mussten dann raus als Lehrlinge und mussten unser Geleucht und Helme abgeben, weil Haufen Personal, Ärzte, Staatsanwalt, Richter und so weiter kamen in die Grube und wir mussten dann raus. Ja. Und diese Lehrlinge, die waren aus meiner Klasse, waren also im Nachbarabbau und schlagartig haben dann viele Eltern ihre Lehrlinge aus dieser Lehrzeit geholt und so war ich fast nur noch der Hälfte Lehrlinge, vielleicht 40, 50. Der andere Teil wurde eben durch ihre Eltern abgezogen, die haben da Angst gehabt. Aber ich bin geblieben. Mir hat das auch nicht so sehr beeindruckt. Es hat einen natürlich leid getan, dass die Lehrlinge da verunglückt sind. Aber dass ich dann für die Zukunft Angst hatte, das war nicht der Fall. Im Gegenteil, habe weiter dann ausgelernt und habe dann hier Untertage in Schiefergrube, also in Lesten, Untertage als Hauer, Vorrichtungshauer gearbeitet. Das heißt, wir haben die Stollen getrieben bis an die Lagerstätten ran. Und meine Tätigkeit als Hauer, die ging dann bis 1975, da bin ich an den Bandscheiben operiert worden. Mir kam auch nie der Gedanke, dann aus der Grube raus, einen anderen Beruf zu erlernen. Das kam nicht. Ich wollte unbedingt in der Grube bleiben, weil das so ein herrliches Klima war. Das ging grob, aber herzlich zu in der Grube. Und bin trotz meiner Bandscheibenoperation in der Grube geblieben, aber nicht als Vorrichtungshauer, sondern ich kam dann in die Förderung. Das war für mich auch bewegend, weil ich diesen Beruf nicht mehr ausführen konnte in dem Maße, wie ich es mir vorgenommen hatte. Danach, 1968, wurde ich zur Armee eingezogen, den Wehrdienst. Die Eltern kennen das noch, 1,5 Jahre Wehrdienst. Den habe ich an der Grenze in Probstzella in der Zonenbahnhof abgeleistet, die 1,5 Jahre. Und dann bin ich gleich wieder in die Grube nach Lesten eingefahren. Diese Tätigkeit, dann Förderung und Hauer, habe ich dann bis 1995 weiter betrieben. 1995 hatte ich dann einen schweren Unfall. Da bin ich von einem Hund im Dunkeln überrollt worden, also von einem Förderhund. Das habe ich falsch eingeschätzt. Und das war nachher der Anlass, dass ich aus der Grube raus bin und bin dann in den Schieferverkauf und habe für euch Dachdecker den Schieferlohn zurechtgemacht, verkauft und angeboten und das Ausmaß mitgemacht, wie viel Schiefer da gebraucht wird. Ja, und das habe ich dann bis 2005, war das meine Tätigkeit. Und dann bin ich 2005 in Rente gegangen. Wir Bergleute, die mehr als 25 Jahre und mehr Jahre Untertage hatten, die haben schon mit 60 ihre Vollrente gekriegt, also ohne Abzüge. Und so konnte ich mit 60 Jahren dann in die Vollrente, konnte mich aber als Rentner immer noch nicht von Schiefergruben trennen. Da ist ja dann später dieses technische Denkmal, das Museum aufgebaut worden. Und da haben wir uns, oder da habe ich mich mit mehreren Kollegen dann bei der Pflege und beim Aufbau zum Teil mit arrangiert. Und das mache ich bis heute. Mit 73 Jahren sind wir noch die Woche 1, 2, 3 Mal am Denkmal draußen und machen dort Pflegearbeiten und Reparaturarbeiten. Ja, das war mein Berufsleben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Falls ja, lass uns doch gerne eine Bewertung da. Noch mehr Handwerksgeschichten findest du in unseren Broschüren, die du kostenlos auf unserer Webseite herunterladen kannst und jeden Dienstag hier als Podcast. Nächste Woche geht es weiter mit den Handwerksgeschichten aus Hamburg. Bis dahin, mach's gut, tschüss!